Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Hello again, möchte ich an dieser Stelle sagen. Wir waren ja quasi eigentlich schon aus der Sommerpause zurück, haben dann nochmal ein kleines Päuschen eingelegt, weil wir noch ein bisschen was Organisatorisches zu erledigen hatten, weil ich zwischendurch noch im Urlaub war, muss ich
gestehen. Danke, jetzt muss ich auch direkt reingehen, Markus. Lass es, sei doch jetzt hier auch mal ganz ehrlich am Anfang. Er hat hier deutsche Vita in der Goma See gemacht und erzählt dir ein was von, ich glaube mal ein bisschen. Sei doch ganz ehrlich, wie war's denn? Du warst doch hier nur unterwegs. Ja, haben wir alles bei Social Media verfolgt.
Ja, es war traumhaft, muss ich zugeben. Also Goma See kann ich jedem empfehlen. Ich bin tatsächlich so erholt wie lange nicht mehr. Also wirklich sehr, sehr gute Ecke.
Glaube ich. Goma See wollte ich auch unbedingt mal hin. Da ist unbedingt als auch ein Teil die Schlussszene auch von James Bond Casino Royale gedreht worden.
Und da ist die Schlussszene von Episode 2 von Star Wars gedreht worden.
Episode 2, ich bitte dich. Ey, sorry. Dass du das hier überhaupt erwähnst. Die erste ja, Episode so. 1 bis 3 darf, das hätte es nie geben dürfen. So. Aber kommen wir vielleicht zu den wichtigen zurück.
Und was das hatte, ich habe da so eine leichte neue Seite an mir kennengelernt. Da wurde nämlich tatsächlich auch Ocean's 12 gedreht, eine Szene. Und aufgrund dessen habe ich gelesen, dass George Clooney sich da eine Villa gekauft hat. Und ich war wirklich extrem lange damit beschäftigt, diese Villa von George Clooney zu finden, weil es mich total beschäftigt hat. Ich dachte mir, mache ich ja eigentlich. Also das ist ja, ich bin eigentlich nicht so der Hollywood-Promi-Fan, aber irgendwie, das hat mich so richtig gecatcht. Das hat mich wirklich einen halben Tag beschäftigt, wo diese Villa von George Clooney steht.
Weil du mit ihm einfach mal einen Espresso zusammen trinken wolltest, oder was?
Natürlich, natürlich. Aber kommen wir mal zum Fußball, denn natürlich wollen wir heute nicht über Urlaub reden, sondern wieder über Frauenfußball. Und das wollen wir natürlich auch wieder nicht nur zu zweit machen, nämlich zu dritt. Und wie immer haben wir einen wundervollen Gast und das ist heute Julia Arnold. Herzlich willkommen.
Hallo Markus, hallo Danny, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Du kommst auch gerade aus dem Urlaub, richtig?
Ja, zumindest ein kleiner Kurztrip in die sächsische Schweiz übers Wochenende. War ja spielfreies Wochenende und heute Weltkindertag. Und da ist in Thüringen ja Feiertag und deswegen ja, durften wir 2 Tage ohne Fußball genießen und die haben wir genutzt, um mal ein bisschen Richtung Heimat. Ich komme ja aus Dresden ursprünglich und da waren wir schön wandern, genau. Also ein Erholungsurlaub, der aber auch sehr aktiv genutzt wurde.
Wusste ich gar nicht, dass der Feiertag ist. Markus, wusstest du das?
Ja, also ich bin ja tatsächlich in Thüringen geboren auch.
Ach, okay.
Ja. Und bin aber halt ja sehr früh nach Dortmund gezogen, dann mit 2. Aber tatsächlich hat meine Großtante mir auch immer zum Weltkindertag gratuliert. Das war also deswegen,
ja. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das auch neu. Und ich glaube, Thüringen ist tatsächlich das einzige Bundesland in Deutschland, wo man da frei hat. Aber nehmen wir gerne mit.
Wir wollen auch erstmal dich ein bisschen persönlich kennenlernen, Julia, bevor wir ein bisschen zum Sportlichen kommen. Das werden wir immer mit unserem Freundebuch machen und wir starten wie immer mit der gleichen Frage, man nennt mich auch, hast du einen Spitznamen?
Juli, also ich mag es ganz gar nicht, wenn ich Julia genannt wäre eigentlich, da weiß ich, ich habe irgendwas verbrochen oder manchmal fühle ich mich da auch gar nicht angesprochen, also ich werde eigentlich seit ja bestimmt 20 Jahren nur Juli genannt und ja, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja auch in der Kunst ein bisschen aktiv und da nenne ich mich selbst Chulsi. Also Juli und Chulsi, das sind so meine Spitznamen. Genau.
Zweite Frage, also ich kann mir die Antwort denken, aber vielleicht gibt es ja auch noch sowas wie ein zweites Zuhause. Hier bin ich zu Hause.
Hier bin ich zu Hause. In Jena natürlich. Ich habe hier die Hälfte meines Lebens verbracht, aber ich bin zu Hause da, wo meine 2 Katzen sind. Wenn ich heimkomme und die Kleinen miauen, da weiß ich, okay, jetzt bin ich zu Hause.
Ja. Sehr gut, ein Katzenmensch. Ich habe auch 2 Katzen.
Gleich mal als Crazy Cat Lady geoutet. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber
immer die Mutti von Simpsons im Kopf, ne? Mit den Katzen.
Ja, genau, man hat die ganzen super Klischees. Ja. Manche Dinge stimmen da vielleicht auch, aber ja, es ist einfach schön, nach Hause zu kommen und ja, begrüßt zu werden, nicht allein zu sein. Ja.
Ich finde das bei Katzen mal ganz spannend, zumindest das bei unseren so, die sind wirklich beide sehr, sehr verschieden und wir haben einen roten und man sagt ja immer, rote sind so ein bisschen schwieriger und der ist auch tatsächlich, als wir zu Hause waren, es hat so einen halben Tag gedauert, dann hat er meinen Koffer gepinkelt, weil er dann glaube ich wieder beleidigt war, dass wir so lange weg waren, das ist echt, Also es ist manchmal auch schwierig mit Katzen.
Ja, da habe ich auch manchmal so ein bisschen Angst. Ich habe auch zwei verschiedene Charaktere. Das eine ist der Rebell. Der will alles sehen, alles machen, springt überall hoch. Der weckt dich schon mal, indem er was auf dich draufschmeißt. Und der andere ist der ganz ruhige, gesellige. Also da haben wir zwei Charaktere hier vertreten.
Ja. Nächste Frage. Das mache ich gern.
Ja, neben dem Fußball natürlich alles Mögliche, was mit Kreativität zu tun hat. Ich male sehr gern, übe mich da aus. Ich höre sehr gern Musik, wie wahrscheinlich sehr viele Leute. Und ja, versuche gerade ein bisschen meine Wohnung umzugestalten, bin gerade umgezogen. Und dann macht es irgendwie auch Spaß, ja, Dinge mit der Hand zu machen, handwerklich tätig zu sein. Ja.
Jetzt muss ich da mal reingrätschen, gerade wenn man jetzt, wenn ich jetzt höre Kreativität, du malst gerne und wenn wir uns im Bereich des Frauenfußballs bewegen, dann fällt natürlich immer ein anderer Name auch, die Josie. Ist das so, wenn man weiß, da sind welche, die wir kommen aus dem gleichen Beritt oder so, hat man da Kontakt, tauscht man sich mal aus, weil ich frage mich so, wo holt man sich dann seine Inspirationen, wie muss man sich das vorstellen? Und da sage ich jetzt mal Künstlern noch.
Ja, also die Josie kenne ich ja auch, also sie ist ja auch sehr lange schon im Fußball aktiv und da ja, jedem im Begriff. Ich wurde auch schon mal gesagt, du bist also das, was Josie macht für die Jena-Version und ja, so ein bisschen. Also ich meine, Josie, ich folge ihr bei Instagram, wie das heute so üblich ist. Ab und zu reagiert man natürlich da auf Stories oder schreibt mal, Worte, wie man zum Beispiel ein Werk findet oder ermutigt da gegenseitig. Und ja, vielleicht für die Zukunft könnte man sich da vorstellen, vielleicht auch mal was zusammen zu machen. Bisher aber eher, ja, ab und zu, ich verfolge, was sie tut, finde das toll. Sie hat ja da wirklich für sich auch einige interessante Projekte vorangetrieben. Und ja, ich denke, ich werde da in der Zukunft oder in den nächsten Jahren ein bisschen nacheifern, da auch ja so eine Reichweite zu erzielen und vielleicht auch Schritt um Schritt Schritt für Schritt davon leben zu können.
Ja. An der Stelle nochmal ein kleiner Shoutout hier. Tolles Projekt von Josie auch natürlich. Der Podcast Mittags bei Henning. Auch die Mädels sind wieder aus der Sommerpause zurück und wir machen es wieder so im Wechsel. Ein Mittwoch wir, der andere Mittwoch Mittags bei Henning. Also wisst ihr wieder, der Mittwoch ist jetzt wieder komplett in Frauenfußballhand, was die Podcast-Bühne in Deutschland betrifft.
Das kann ich auch sehr empfehlen, ja.
Ich hatte bei deinen Bildern, also du hattest ein paar bei Instagram gepostet. Da stand, dass du eins so ein bisschen inspiriert war von Dreaming on a World von Tracy Chapman und unter einem anderen stand, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ist sowas, Träume, ist das was dich irgendwie beschäftigt?
Ja, also ich denke, wir alle haben Träume. Träume sind dann vielleicht auch was wert, wenn sie irgendwie realisiert werden. Und indem ich ja auch diese Sachen darunter schreibe, ist es ja auch für mich ein Reminder oder ja, eine Erinnerung daran, dem auch nachzugehen und nicht nur davon zu träumen, sondern das auch tatsächlich umzusetzen. Und deswegen hatte ich das ja da auch drunter geschrieben, auch in dem Wunsch, dass andere dem nacheifern und versuchen, halt Dinge, die ja manchmal auch nicht so einfach sind, irgendwie umzusetzen. Und ja, weil du auch Tracy Chapman ansprichst, also super Musikerin, wer sie nicht kennt, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Sie hat so viele wirklich tiefgreifende Lieder und ich finde halt in den Liedern zum Beispiel sehr viel Inspiration. Und ja, deswegen auch sie jemand, bei mir oft, ich male, höre Tracy Chapman, dann kommen Ideen und dann versucht man die umzusetzen und ja, auch da Träume zu verwirklichen, genau.
Dann kann man da vielleicht die Frage ganz gut anschließen. Hast du ein Lieblingslied?
Ja, wahrscheinlich von Tracy Chapman, Fast Car. Das ist eins ihrer bekannteren Lieder, würde ich sagen, auch so in der Öffentlichkeit. Da geht es auch ja, um ein Leben, was nicht richtig wahrscheinlich gelebt wird, weil man immer träumen vielleicht nacheifert, ohne die richtigen Schritte, Entscheidungen da zu treffen. Und ja, das ist so ein Lied, was irgendwie ja Leute mitnimmt, weil es irgendwie traurig ist, aber dennoch irgendwie hoffnungsvoll. Und ja, das ist mein Lieblingslied, würde ich sagen, ja. Also hört mal rein. Shout out Tracy Chapman, Fasca. Kann ich nur empfehlen, ganz laut. Sorry an die Nachbarn, aber das ist auf jeden Fall wert.
Aber zumindest auch jemand, was ich immer sehr sympathisch finde, bei dem es bei Musik auch um den Inhalt geht, um die Texte. Ich gehe mal Leute so, ja, ich finde Musik toll, wo ich halt, wo der Groove, wo der Beat ganz gut ist, aber ich bin halt auch einer, der immer so hart auf Texte achtet. Hast du einen Lieblingssong, Markus? Oder wenn du einen nennen müsstest?
Einen Song finde ich ganz schwierig. Vielleicht ist es dann irgendwas von Freundeskreis, vielleicht sogar. Ich weiß nicht, Anna ist schon, weil ich es textlich auch Wahnsinn finde. Also ich würde wahrscheinlich auch irgendwas aus dem Hip-Hop-Bereich entscheiden, aber ich glaube, auf ein Lied mich festzulegen, finde ich schwierig.
Ja, muss ich Markus zustimmen. Also ein Lied dazu sagen, ist natürlich super schwierig. Danny, ist es bei dir möglich?
Absolut. Bruce Springsteen, Thunder Road, sage ich dir immer wieder.
Oh, das ist überragend, das Lied. Tatsächlich, ja. Ich kenne das auch.
Diese Schlussline, it's a town full of losers, we're pulling out of here to win. So, yeah. Und dann kommt dieses monumentale Outro einfach. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Also das ist einfach, das ist mein Song.
Yeah. Bruce Springsteen-Liebhaber. Mega cool, weil ich muss sagen, wenn du gefragt hast, was sind deine Lieblingsinterpreten? Tracy Chapman und kurz danach Bruce Springsteen. Da sind wir ja hier an guter Stelle.
Auch da wiederhole ich immer wieder, bestes Konzert meines Lebens. Bruce Springsteen im Rom, Circus Maximus, 100.000 Menschen und 4 Stunden spielt er. Brutal. Kann ich, also wenn der nochmal kommt, jedem
vier
empfehlen.
4 Stunden.
Geht zu einem Bruce Springsteen-Konzert.
Kaufst du mir eine Karte mit?
Check ist notiert, machen wir.
Also wenn er nochmal nach Europa kommt, also auf jeden Fall, das steht auf der To-Do-Liste von den Dingen, die auf jeden Fall man nochmal erlebt haben muss. Genau. Kennst du den Song One Step Up von ihm?
Natürlich.
Ja, das war auch so einer.
Auch schön, ja.
Fand ich auch
one
super.
One Step Up, Two Steps Back, ja. Aber es gibt halt so viele, das ist halt so, deswegen, weil wenn du sagst, so auf Songtext, das ist einfach so, und was hat er, ich glaube aus Bobby Jean, we learned more from a 3-Minute-Record than we've ever learned in school.
Ja.
Das ist eine geile Zeile, einfach so, das ist brutal.
Ja, das ist manchmal, manche Künstler schaffen es wirklich mit auch mit wenig Worten so viel auszudrücken und ich glaube, das ist so, weil ich ja auch Künstler bin und sein möchte und werden möchte, ist manchmal krass, mit wie wenig man Menschen bewegen kann und darum geht's ja in der Kunst. Aber auch im Fußball ist ja irgendwie ähnlich, dass man versucht, Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Parallele. Ja.
Dann gucken wir mal nach einer weiteren Vorliebe vielleicht von dir. Wer ist denn dein Lieblingssportler oder deine Lieblingssportlerin?
Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil ich bin gar nicht jemand, so der da einen Sportler irgendwie toll findet. Denn mich begeistern irgendwie Stories und gerade zum Beispiel finde ich Japan Musiala zum Beispiel, das ist ein junger Typ, der da, weiß nicht, mit Selbstbewusstsein in Bayern sein Ding macht und sowas finde ich halt toll. Also ich habe nicht so einen, der mich fasziniert. Also früher fand ich immer so die brasilianischen Fußballer toll, wie Rivaldo oder so, aber auch meistens dann, weil da zum Beispiel die irgendwie sich noch sozial engagiert haben oder sowas in der Art. Also ich habe jetzt nicht einen Lieblingssportler, den ich richtig toll finde oder eine Sportlerin, sondern ich denke, man kann überall in der Sportwelt da faszinierende Stories finden. Jetzt auch bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Mir fällt gerade nicht der Name ein, aber die eine Sprinterin da, die jetzt diejenige ist, die am meisten quasi Medaillen da gewonnen hat, gleichgezogen mit großen Legenden. Sowas finde ich dann toll, wenn dann Sportlerinnen oder Sportler an 5 Olympischen Spielen hatte sie, glaube ich, dann jetzt teilgenommen und hatte zwischenzeitlich ein Kind geboren und hat sich dann wieder zurück an die Spitze gekämpft. Und ja, soll was finde ich toll. Ja.
Wo es auf jeden Fall auch jede Menge tolle Sportlerinnen gibt, ist in der Frauenfußball-Bundesliga.
Definitiv.
Was eine Überleitung.
Ja.
Und damit würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal ein bisschen zum Fußball. Und blicken wir auf den aktuellen Stand in der Bundesliga. Wir haben ja in dieser Saison noch gar nicht drüber gesprochen. Danny, wie sieht es denn aktuell aus in der Tabelle?
Ja, ich würde mal jetzt sagen, das ist eine Tabelle, wie man sie sich hätte erwarten können, so zum Großteil. Ja? Also wenn wir drauf schauen, die Bayern, Wolfsburg und Frankfurt, deine Frankfurter, Markus, muss ich mal fast sagen, wo du gesagt hast, die spielen oben mit, das sind die drei Mannschaften, die noch ungeschlagen mit blütenweißer Weste da vorher marschieren. Die Bayern und Wolfsburg sind noch ohne Gegentor. Hoffenheim dahinter, auch da nochmal großes Kompliment, Glückwunsch zur Champions-League-Qualifikation, ganz, ganz groß, dass sie da es auch geschafft haben, dass sie mit drei Mannschaften jetzt europäisch vertreten sind, die auf vier. Das sind wahrscheinlich auch so die vier Mannschaften, die man da oben hätte erwarten können. Dahinter Leverkusen, die setzen einfach das fort, was sie in der letzten Saison schon angefangen haben. Tolle Entwicklung bei Leverkusen, Essen und Potsdam. Und dann, ja, sind es dahinter eigentlich so, wie gesagt, der Rest vom Schützenfest. Köln, Jena, Bremen mit einem Punkt. Freiburg und Sand noch ohne Punkt. Gerade Freiburg, wahrscheinlich hätte man jetzt nicht unbedingt da erwartet, wenn man aber sieht, dass die gegen Bayern, Frankfurt und Hoffenheim gespielt haben und jetzt am nächsten Spieltag auch noch Wolfsburg bekommen, ist jetzt auch nicht so ein Geschenk, das Auftaktprogramm. Also da wird es sicherlich auch noch Veränderungen geben. Aber im Großen würde ich sagen, so die ganz, ganz riesengroßen Überraschungen sind da jetzt ausgeblieben. Und jetzt kommen wir dann auch mal zu unserem heutigen Gast. Und ich denke mal, dass ihr zumindestens mit diesem Punktgewinn, das war am letzten Spieltag, also dritter Spieltag, gab es dann das 1:1 gegen Bremen nach zwei Auftaktniederlagen. Ich habe ein Interview von dir gelesen. Nach dem Spiel hättest du gesagt, zwei verlorene Punkte. Am Ende sagst du jetzt wahrscheinlich, okay, Punkt ist ein Punkt. Man guckt auf die Tabelle jetzt. Gut, man steht überm Strich. Es wird noch viel Fußball gespielt. Aber es gibt doch mal so aus deiner Sicht so ein kurzes erstes Mini-Fazit dieses Saisonstarts für, aus eurer Sicht wieder. Wenn man auch weiß, Aufsteiger haben es traditionell ja immer ein Stück weit schwieriger.
Ja, weiß ich auch aus eigener Erfahrung aus den letzten Jahren. Also gerade stehen wir halt über dem Strich. Am Ende, also meinetwegen kann es gern so bleiben. Natürlich wissen wir, jetzt sind drei Spieltage gespielt. Also da kann sich ja alles ändern. Kommt ja auch immer darauf an, aufs Auftaktprogramm. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Sand sehe, die hatten ja alle drei Brocken gefühlt zum Auftakt. Also da kann sich noch einiges ändern. Ansonsten stimme ich ja deiner Einschätzung auch da ganz gut zu. Für uns ist es halt, glaube ich, wichtig, jetzt nach drei Spieltagen auch den ersten Punkt geholt zu haben. Nach dem Spiel hat sich ja, wie ich gesagt habe, das nicht ganz so toll angefühlt, weil ja auch ganz kurz vor Schluss noch eine Riesenchance. Da war wahrscheinlich schwerer drüber zu machen, als reinzuschießen. Und da dann denkt man, wäre der reingegangen, drei Punkte, hätten sie wahrscheinlich drei Tage gefeiert für die drei Punkte. Aber im Endeffekt, ja, ist es erstmal wichtig, dass dieses junge Team auch jetzt sieht, hey, es ist was möglich, wir können Punkte holen. Es wird hoffentlich nicht ganz so deprimierend wie ja vor zwei Jahren, da sind wir relativ sang- und klanglos abgestiegen. Mit vier Punkten waren es damals, glaube ich. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass wir in den nächsten Spielen auch vielleicht diese Marke schon mal knacken, um einfach ja Hoffnung zu geben für ja die Saison, für die Liga. Weil ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, auch im ersten und im dritten Spiel, dass auch was möglich ist. Und ich denke, dass viele ja als Absteiger uns wahrscheinlich sehen. Und es ist immer schön, dieses David gegen Goliath. Wenn man nichts zu verlieren hat, kann man nur gewinnen. Und ich glaube, dass wir, oder ich hoffe, dass wir ja am Ende der Saison dann ja weiter über dem Strich stehen.
Du hast es gerade gesagt, dieses junge Team, ihr seid das zweitjüngste Team in der Liga, 21,6 Jahre im Schnitt. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich jetzt den Kader nicht hundertprozentig so vor Augen habe, dass ich weiß, wie viel Bundesliga-Erfahrung da noch schon drin steckt. Also bei dir weiß man das, du hast wahrscheinlich mehr Bundesliga-Erfahrung als der gesamte Kader zusammen.
Ja, und ich glaube, ja.
Viel Lerneffekte wird es geben müssen. Also wie viel Erfahrung ist da und wie viel braucht es vielleicht, dass so eine Mannschaft sich erstmal an diese Bundesliga adaptiert?
Ja, also es ist wirklich ein sehr junges Team. Also für mich ist es witzig, das zu sagen, weil ich ja dann wirklich fast die Älteste bin mit 30 Jahren. Aber da sind wirklich auch viele Talente dabei. Und es ist ja wirklich so, dass der Sprung von der zweiten zur ersten Liga ein gewaltiger ist und dass man die ersten Spiele ja auch braucht, um sich erstmal an dieses Tempo zu gewöhnen. Und ich glaube, das kann man im Training manchmal gar nicht so gut nachahmen. Da kann man Läufe machen und Co., aber dann im Spiel auch diese Handlungsschnelligkeit, auch das Selbstvertrauen zu haben, das muss kommen. Und ich glaube, dass ja auch in der kurzen Zeit jetzt paar von den ganz jungen Wilden, zum Beispiel eine Rita Schumacher, die auch jetzt das Tor gemacht hat, ein wunderschönes Tor, dass die da schon in kurzer Zeit einen Sprung gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir ja die Erfahrungen, auch das Lehrgeld zum Beispiel in Potsdam einfach positiv für uns nutzen und mitnehmen, dass da ja wirklich viel möglich ist. Also ich hoffe natürlich, dass ja, wir uns dann gegenseitig mitnehmen können. Wir haben nicht so viele ältere Spieler und deswegen ist es wichtig, dass auch gerade junge Spieler auch schon eine Führungsrolle einnehmen. Und ja, wir haben ganz gute Chemie im Team, das klappt so ganz gut. Und ich hoffe halt, dass wir, wie gerade schon gesagt, einfach uns nicht entmutigen lassen durch negative Erfahrungen, sondern dass uns das eher ja motiviert, weiter an uns zu arbeiten, um im Endeffekt besser zu werden. Ja.
Wie wichtig ist denn da deine Rolle? Wir haben es ja gerade schon gesagt, du hast sehr viel Bundesliga-Erfahrung, du bist gleichzeitig jetzt auch noch Kapitänin. Was kannst du den jungen Spielerinnen denn so mitgeben?
Tatsächlich ist Kapitänin Anja Heuschke.
Ach verdammt.
Sie macht das. Ja, kein Problem. Ich war ja auch lange bei uns Kapitänin. Ich habe ja dann aber auch letztes Jahr in der zweiten Liga, das ist ein junges Team. Für mich ist da ja auch der Unterschied dann schon noch ein bisschen größer. Und die Anja macht das wunderbar und nimmt da auch die Mädels mit, sind quasi mit ihr aufgestiegen und sie macht das jetzt weiter, hervorragend weiter. Und ja, meine Aufgabe im Team ist klar, mit der Erfahrung aus ja über 200 Bundesligaspielen da auch ja mal die Mädels mit an die Hand zu nehmen, aber auch ich sehe mich als jemand, der ja immer versucht, positiv und optimistisch an die Dinge ranzugehen. Und ich glaube, für mich ist auch wichtig, dass ich eine Rolle einnehme, wenn es mal nicht so läuft, dass man dann die Mädels mitnimmt. Weil ich meine, wenn es gut läuft, auch letztes Jahr aufgestiegen, das ist immer alles schön, ja, hat man Spaß und da sind auch manche Probleme nicht ganz so wild. Aber es zeigt sich ja immer, wie man so schön sagt, Charakter eines Teams, wenn es eben mal ein paar Klatschen gibt. Und ich glaube, da bin ich jemand, der auch mal mit guter Stimmung das ein bisschen auflockert und ja, auch die Dinge vielleicht ein bisschen anders sieht und nicht immer so drastisch und schlimm. Ja.
Ich habe jetzt auch bei dir gelesen, dass du gesagt hast, dass der Aufstieg ein Stück weit überraschend kam. Jetzt stelle ich mal die ganz provokante Frage auch. Heißt das dann auch in der Schlussfolgerung, dass dieser Aufstieg für diese junge Mannschaft vielleicht sogar ein bisschen zu früh kam?
Ja, ich denke, im Endeffekt wird sich das am Ende der Saison zeigen, ob es jetzt so früh war. Ja, so es war ich für mich überraschend. Also wir hatten am Anfang der Saison so eine Zielfestsetzung und sagten, da fiel halt das Wort schon Aufstieg und da haben wir halt, also viele auch gesagt, oh, ein bisschen vorsichtig, ein bisschen hochgegriffen. Und ja, ich glaube, wenn man mit dem gleichen Kader nochmal ein Jahr in der zweiten Liga gespielt hätte, vielleicht hätte sich dann noch ein paar Sachen mehr verfestigt. Aber ja, weiß man das, ob das dann wirklich so ist? Ich sage, es gibt vielleicht nie immer den richtigen Moment für irgendwas. Man wird irgendwas reingeworfen und muss das Beste draus machen. Und ich glaube, ja, in dieser Situation sind wir gerade. Und irgendwie ist das spannend, weil man nicht weiß, wie es ausgehen wird. Und ja. Deswegen, ja, kann man nur das Beste versuchen. Und ja, ich hoffe, dass es nicht so früh war. Und denke, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg.
Du hast gerade schon gesagt, wir stehen am Anfang der Saison. Man muss erstmal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Trotzdem ist das nächste Spiel, was bei euch ansteht, gegen Sand, die eben auch gerade da unten stehen. Wie wichtig ist trotzdem dieses Spiel jetzt, auch wenn es noch so früh in der Saison ist?
Super wichtig, weil ich glaube, Sand, ja, die haben nach diesen drei Auftaktbrocken, würde ich sagen, natürlich jetzt gegen uns sind die im Zugzwang. Es ist ein Heimspiel für Sand. Also ich denke, wir können da eigentlich beruhigt hinfahren, fahren als Außenseiter hin, müssen nichts holen. Und ich glaube, dass ja Sand da quasi gewinnen muss. Und ich denke, dass wir da befreit aufspielen können. Und dann ist das wirklich nochmal ja, eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir nach den ersten drei Spielen im vierten Spiel, und weil ich denke, dass Sand auch einer dieser Mannschaften sein wird, die im Endeffekt Konkurrenten sind um den Nichtabstieg. Und deswegen, ja, ist es ein wichtiges Spiel, aber ich denke, dass wir trotzdem da weniger Druck verspüren als Sand.
Jetzt mache ich mal wieder so ein bisschen den Good Cop, Bad Cop, also zu sagen, ja, kein Druck verspüren. Ich würde das jetzt mal ein bisschen weiterführen. Also wenn ich sage jetzt mal, dass der Oktober schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger und entscheidender für euch sein dürfte, wo die Reise hingeht. Denn da heißen die Gegner halt Sand, du hast es gesagt, direkter Konkurrent. Freiburg, okay, würde man wahrscheinlich ein bisschen höher einstufen, aber ist ein Heimspiel für euch. Und dann Mitaufsteiger Köln. So, das ist der Oktober. Und der November besteht dann aus Hoffenheim, Frankfurt, Bayern, Wolfsburg. Da muss man nicht unbedingt mit 12 Punkten rechnen. Ja. Das heißt also, ist ja,
definitiv
nicht. Also ich denke, klar, du sagst ein bisschen befreit aufspielen, aber ich glaube im Hinterkopf, du hast es auch, das höre ich raus. Man sollte jetzt auch aus dem Oktober auch nicht unbedingt mit nur einem Pünktchen rausgehen.
Ja, also definitiv, der Oktober wird heiß. Mhm. Also, wie du es schon richtig sagst, im November wird wahrscheinlich, sind wir ehrlich, auf dem Papier ist natürlich sehr, sehr schwer. Und wenn man im Oktober da nicht Punkte holt, ist es natürlich schwierig, dann ja vielleicht mit wenigen Punkten in die letzten Spiele dann im Dezember zu gehen, weil dann ist ja auch die Hinrunde schon fast um. Ne? Also klar, du sagst richtig, Sand, Freiburg und vor allem auch Köln, das sind Spiele, wo man oben auf im Endeffekt, sagen wir mal, 10 Punkte braucht man ungefähr in der Halbserie, um am Ende die Liga zu halten. Und wo holt man die? Wahrscheinlich in einem von den Spielen. Und deswegen, ja, gerade auch zu Hause gegen Freiburg und dann gegen Köln. Also ich glaube, da geht es wirklich nicht um Schönspielen oder irgendwas, sondern tatsächlich um die Punkte. Also ich meine, Markus, Danny, ihr seid auch die Experten. Vor der Saison, wen würdet ihr ganz unten mit einordnen? Also das sind wahrscheinlich auch Köln, Jena, Freiburg, Sand, Bremen, die 5 Mannschaften, die wahrscheinlich so unter sich ausmachen, oder?
Genau, also im Prinzip sind es genau, und das ist im Prinzip setzt sich das fort, wie es aus dem Vorjahr war halt. Ne? Das ist halt genau das. Du hast halt die Mannschaften, die halt jetzt auch unten drin stehen. Ich glaube, Freiburg schätze ich noch ein bisschen stärker ein. So, aber dann sind es am Ende wirklich diese direkten Duelle, die haben es am Ende auch in der letzten Saison entschieden. Und alles andere sind, sagen wir mal, so diese Bonusspiele, die auch nicht verkehrt sind. Mal hier ein Pünktchen gegen Freiburg holen, vielleicht mal gegen Potsdam an einem schwachen Tag. Das ist ja das Schöne, das ist ja durchaus auch möglich, das hat die Liga gezeigt. Dass man gegen die Bayern oder Wolfsburg schon einen absoluten Sahnetag braucht, um da was mitzunehmen, wissen wir auch. Aber trotzdem gibt es, würde ich jetzt sagen, von den 11 Gegnern mindestens 8, wo man immer reingehen kann und sagt, hey, mit einer guten Leistung können wir da was holen. Das sind die Bonusspiele. Aber natürlich glaube ich, dass der Klassenerhalt in den direkten Duellen mitentschieden wird. Und da ist es wichtig schon mal, zumindest, dass du gegen Bremen nicht gleich verloren hast. Weil das ist ein direkter Konkurrent. Und da zumindest mal mit einem Punkt rauszugehen, heißt, okay, erstmal nichts groß was verloren. So.
Und keine große Distanz schon dazwischen. Ja. Ne? Ja. Weil dann, 3 Punkte muss man ja dann auch erstmal holen. Irgendwo anders.
Ja. Aber das ist ja genau das, was du sagst, irgendwann muss man sie auch holen, weil die anderen spielen ja auch gegeneinander und holen dann auch mal plötzlich mal einen Dreier. Man kann ja nicht darauf hoffen, dass alle immer nur unentschieden gegeneinander spielen. Aber zumindest das ist es ja, und das freut uns ja und hoffen wir, dass es auch so wie in den letzten Jahren eigentlich immer auch im Abstiegskampf spannend war. Klar, man hat immer mal so eine Mannschaft gehabt, die dann irgendwann abfällt. Du hast es auch angeschaut, hattet ihr jetzt vor 2 Jahren. Aber im Prinzip hoffen wir, dass es oben und vor allem auch unten weiterhin immer schön spannend bleibt. So.
Ja. Also ich meine, letztes Jahr war es ja auch irgendwie spannend bis zum letzten Spieltag.
Richtig.
Und ja, dafür spielen wir auch Fußball, dass man die Dinge nicht ganz so vorhersehbar sind, sondern dass man da bis zum Schluss mitfiebern kann. Und ja, wir haben uns auch vorgenommen, dass man es vielleicht nicht ganz am letzten Spieltag dann das entschieden ist, hoffentlich natürlich für uns. Das schauen wir mal.
Wenn man den Bogen jetzt mal ein bisschen größer spannt und nicht nur auf diese Saison guckt mit Jena, ihr seid ja 2018 abgestiegen, dann wieder aufgestiegen, wieder abgestiegen, wieder aufgestiegen. In der Zwischenzeit warst du da auch 2 Jahre in Köln. Wie würdest du trotzdem jetzt diese gesamte Entwicklung von Jena in den letzten Jahren sehen, auch mit der Fusion zwischendurch mit Carl Zeiss Jena und dem USV?
Markus, jetzt unhöflich, was muss ich dazwischen grätschen? Wir wollten ja eigentlich noch zwischendurch noch unsere erste Interview.
Ach, natürlich.
So.
Verdammt.
Ja, kein Problem. Du warst im Urlaub. Du bist ja im Urlaubsmodus. Ist okay, dafür bin ich da, mein Freund. Also, wir haben immer so zwei Schnellfragerunden. Und bevor wir jetzt genau diesen Wechsel von aktuell auf diese allgemein mal auf Jena gucken, auf die Rückkehr, eine kurze Schnellfragerunde. Und die erste, die werde ich mit dir jetzt durchführen. Und zwar, wie gut kennt Juli? Also Fragen über deine Karriere. Ja. Und ich bin gespannt, wie viel du meistern kannst. Wir gehen mal ganz weich rein.
Ich glaube, ich werde scheitern.
Ja, schauen wir mal. Ja. Wie lautete denn dein allererster Verein?
SG 90 Braunstorf.
Na, guck mal, da sind wir doch schon mal gut.
Ja, das sollte ich vielleicht auch wissen.
Siehst du?
Erster Punkt, yes.
Gegen welchen Bundesligisten hast du die meisten Tore erzielt?
Oh, ich habe nicht viele Tore erzielt. Ich würde sagen Leverkusen.
Frankfurt, 4 Stück. Unter anderem dein letztes bislang. Ja.
Viermal
gegen Frankfurt. Also,
gegen, also gutes Omen fürs nächste Spiel, ja, gegen Frankfurt.
Machen wir ein bisschen was Leichteres. In welchen Jahren bist du in die Bundesliga aufgestiegen?
Saison 2021, dann 18, 19 und das andere war 13 Jahre zurück. Ich glaube, es war 2019.
Ja, wenn du das 13 Jahre zurück, dann hast du es.
Mathe, mal 10, die Schule ist so lange her. 2007, 8.
Genau. So. Yeah. Du hast es ja gesagt, 13 Jahre zurück.
Ja. Also zählt, oder? Ja. Ich würde sagen, zählt.
Und gegen wen hast du deinen ersten Bundesligasieg eingefahren?
Puh. Vielleicht noch Hamburg damals. Ich weiß es nicht.
Gegen Hamburg war übrigens das einzige Spiel, was ich bei euch gesehen habe. In der Saison 2011-2012, 0-1, Caroline Simon, erwähne ich gerne nochmal. Ja. Aber dein erster Sieg war gegen TSV Crailsheim.
Oh, ja.
Jetzt, ich entschuldige mich jetzt schon für die Frage, aber ich kann sie mir nicht verkneifen. Wie oft hast du in der Bundesliga gegen deine Schwester gewonnen?
Die Frage ist, wie oft habe ich verloren? Ich würde sagen, 5-mal.
Hast du gegen deine Schwester gewonnen?
Ja. Ist es so weit weg?
Ja. Ich glaube, da musst du 5 abziehen.
Gar nicht?
Gar nicht. Oh, es gab einen Sieg mit Jena in Freiburg, da hast du sogar 2 Assists geliefert, aber da hat deine Schwester nicht mitgespielt.
Ja. Oh, wie tragisch. Gut. Okay, ich werde meine Schwester.
Vielleicht hört sie das jetzt nicht zu, sonst schmiert sie das aufs Brot.
Nee, sie soll wieder mit Fußball anfangen, damit ich wenigstens einen Sieg gegen sie habe. Verdammt. Ja. Wie oft habe ich dann verloren?
Ja, ich.
Weißt du das? Reden wir nicht drüber. Okay, nächste Frage. Next, okay.
Und letzte Frage. Du hast eben schon angesagt, du hast über 200 Spiele. Wie viele Bundesligaspiele hast du denn aktuell?
Ich glaube 231.
Ich glaube mittlerweile schon 232 laut DFB. Aber es ist gut. Das gebe ich dir trotzdem, weil damit kommen wir nämlich dann direkt jetzt auch gleich weiter. 232 bedeuten, es fehlen noch 18 zu dieser, ich würde schon sagen, ein Stück weit magischen Marke. 250 Bundesligaspiele haben nicht viele. Es sind noch 19 Spieler, die ausstehen diese Saison. 18 müsstest du machen. Also was würde dir das bedeuten, da 250 Bundesligaspiele zu absolvieren?
Das ist natürlich, wenn man das mal überlegt, wie viele Jahre man dann gespielt hat und wie viele Spiele. Und ja, es waren ja auch oft nicht siegreiche. Ne? Es war sehr viel Charakterschulung auch dabei. Ja, wäre toll. Also ich hatte das, glaube ich, vor der Saison mal so ein bisschen geschaut, wie viele Bundesligaspiele ich habe. Auch in Bezug, ja, wie viele Bundesligaspiele haben wir allgemein in Jena, der Kader. Und da dachte ich mir, okay, es fehlen nicht mehr viele. Rein theoretisch, wenn man jedes Spiel spielt, schafft man es nämlich halt zu 250. Wäre natürlich toll, das zu erreichen. Natürlich sind da ja auch noch andere Faktoren, auch dass man verletzungsfrei bleibt, ob es der alte Körper noch alles mitmacht. Ne? Also ist natürlich eins meiner Ziele, die Saison auch dahin zu kommen und mich da einzureihen. Und ja, danach könnte man eigentlich auch ganz gut an den Ruhestand gehen, aber mal gucken, wie sehr man dann noch Lust hat, Fußball zu spielen oder weiter Lust hat, Fußball zu spielen. Aber ja, wäre natürlich top. Ich hoffe, der Körper macht es weiter mit. Man merkt ja dann schon, dass man keine 18 ist manchmal. Und ja, wäre für mich einfach schön, das zu erreichen. Aber ich bin nicht so krass der Statistiker. Also ich hänge da nicht mega dran. Aber ja, es wäre wahrscheinlich was Cooles, dann irgendwann mal seinen Kindern zu erzählen.
Ja. Das auf jeden Fall, da drücken wir dir jetzt schon die Daumen, dass du da auf jeden Fall gesund bleibst. Und vor allem das Schöne ist ja, du hast ja jetzt schon weit über 250 Spiele für Jena gemacht. Und jetzt kommen wir dann auch wieder zu dem Thema. Du kannst sehr, sehr gut auch über diesen Verein, über die Entwicklung in den letzten Jahren sprechen. So, Markus, und jetzt übergebe ich dir dann wieder das Wort.
Jetzt zur Historie.
Genau, ich hatte es ja schon grob angefangen zu formulieren. Wie würdest du denn die Entwicklung von Jena allgemein jetzt auch mit der Fusion mit dem USV und Carl Zeiss Jena und eben diesem von den 9 Jahren Bundesliga dann ein bisschen mehr zu diesem Fahrstuhlbereich in Jena reingerutscht seid, wie würdest du die Entwicklung sehen in den letzten Jahren?
Ja, erstmal zu dieser Fahrstuhl-Thematik. Ich glaube auch, ein anderes gutes Beispiel ist da Köln. Ich glaube, man sieht halt, dass der Abstand von zweiter zur ersten Liga halt nochmal echt extrem ist. Und das hatten wir halt auch in den letzten Jahren halt viel zu spüren. Ich war nicht immer aktiv beim Abstieg dabei, für Jena. Aber es ist natürlich, man will das natürlich brechen, diesen Fluch, um auf- und abzusteigen. Und ich denke, dass man, ja, jetzt auch mit der Fusion in Jena, dass man mit dem SCK, das heißt Jena, jetzt, ja, zusammenarbeitet und da die Strukturen nutzt, dass man da ja eine gute Basis schafft. Ich denke, die Entwicklung im Frauenfußball sieht man, dass es dahin geht, dass man sich Lizenzvereinen anschließt. Ich glaube, es gibt nur noch drei reine Frauenfußballvereine: Sand, Essen und Potsdam. Alle anderen gehen da schon die Entwicklung mit. Und ich glaube, dass man auch im Frauenfußball nur bestehen kann auf Dauer, wahrscheinlich. Wenn man ja versucht, da auch mit Männerfußball ja auch die Popularität zu nutzen, die Möglichkeiten, dass man gemeinsam die Nachwuchsarbeit voranbringt. Und ich glaube, dass man da ja in Jena war man eigentlich schon immer auf einem ganz guten Weg, dass man das zusammen genutzt hat, weil natürlich auch die Wege sehr kurz sind und viele junge Talente vom damals vom OSV haben auch bei den Jungs trainiert. Also ich glaube, dass man da ja, schon immer versucht hat, das gut zu nutzen. Jetzt ist es natürlich einfacher, weil da wahrscheinlich auch da ein paar Regularien und was auch immer wegfallen. Und ich glaube, dass man in Jena ganz auf einem guten Weg. Man hat schon lange hier eine gute Nachwuchsarbeit. Wenn man den jetzigen Kader sieht, klar sind viele neue auch dazu gekommen, viele Talente. Aber auch, ich glaube, letztes Jahr in der zweiten Liga waren fast alle, die das Sportgymnasium in Jena besucht haben. Und ja, da sind jetzt auch super viele im Kader. Ich glaube, in den letzten Jahren sind halt dann doch immer viele Talente dann zu größeren Vereinen gegangen, wo sie dann ja bessere Zukunft vielleicht auch finanziell oder Möglichkeiten gesehen haben. Und ich denke, dass man ja jener da weiter dran arbeiten muss, auch den jungen Spielerinnen ja eine Zukunft hier zu ermöglichen.
Du hattest ja gesagt, diese Fusion ist ja aktuell ein Trend, was man jetzt bei vielen Mannschaften beobachtet oder was auch immer mehr kommt. Würdest du das dann eher positiv sehen? Wir haben hier im Podcast schon viel darüber gesprochen.
Ja, schwierig. Natürlich gibt es viele Vereine, die ja traditionell ja, da auf eigenen Füßen stehen wollten. Ja, ist natürlich immer dieses kommerzielle. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde, im Endeffekt geht es darum, dass man jungen Frauen eine Zukunft ermöglicht beim Fußball oder ihren Traum, weil wir am Anfang von Träumen geredet haben, einen Traum vom Fußballspielen zu ermöglichen. Und wenn man da quasi neue Wege gehen muss oder sich anschließen, einen anderen Verein oder einen größeren Männerverein anschließen muss, dann finde ich das gut, weil das ermöglicht. Und ja, gibt sicherlich positive, negative Aspekte, aber im Endeffekt erreicht man dadurch, dass man ja die Strukturen nutzt, auch wie man jetzt bei Dortmund sieht, auch eine gewisse Publicity, gibt man einfach dem Frauenfußball eine größere Bühne und macht es mehr Menschen zugänglich und dadurch wird vielleicht auch das Spiel und ja die Einschaltquoten, die Sponsorenverträge, sowas Schritt für Schritt höher und dann wird auch das Niveau weiter steigen und deswegen finde ich, ist es keine schlechte Entwicklung, weil, wie gesagt, es einfach jungen Mädchen den Traum ermöglicht, ähnlich wie die Männer auch vom Fußball leben zu können.
Wenn du sagst, der Traum von jungen Mädchen, du hattest auch kurz schon mal die Jugendarbeit bei euch angesprochen, die ist ja extrem gut. Ihr habt da eine extrem gute Talentförderung. Kannst du beurteilen, was da bei euch gut gemacht wird oder wie, in welcher Form man ein gutes Auge für junge Spielerinnen hat?
Na, ich glaube, dass ja auch durch die Sportschule da eine enge Vernetzung ist. Und ja, also ich meine, bei uns in Jena fahren alle mit dem Fahrrad, Weg von der Sportschule zum Trainingsplatz, das sind ja 1, 2 Minuten auf dem Bike. In der Innenstadt ist es auch nicht weit. Wir haben die Universität, wo auch kooperiert wird. Ich denke auch, dass wir eine sehr gute Sichtung im Nachwuchs haben und dass ja die Rädchen da gut greifen. In Jena ist es ja auf dem Team, im Verein, eher immer wie eine große Familie gewesen. Und ich denke, deswegen ist man auch immer so stark oder auch seit so langer Zeit auch ein Name im Frauenfußball, obwohl man vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, die andere Vereine haben. Und ja, ich denke, wir kommen da über andere Werte. Und ja, ich hoffe, dass das auch noch weiter Bestand hat. Natürlich darf man ja Ja, aber auch nicht hoffen, dass das immer so klappt. Aber ja, ich denke, da ist einiges angestoßen worden jetzt. Und ich hoffe, dass ja auch die nächsten 10 Jahre noch professioneller Fußball in Jena betrieben wird für die Mädchen und Frauen.
Das ist eben, finde ich, der entscheidende Punkt, so ein bisschen so auch die Krux an der ganzen Geschichte, wenn man sich auch mal guckt. Also ich meine, Jena, und das ist, war nie ein Problem, dass sie nicht die Spielerin hatten. Das ist ein Riesenanlaufpunkt in Thüringen als Profiverein für Frauenfußball Nummer 1. Na klar, sie haben es nach dem Aufstieg 2010, haben wir gesagt, ins Pokalfinale geschafft. Haben es irgendwann mal sogar bis auf Platz 5 in die Bundesliga geschafft. Also haben es wirklich auch geschafft, sich in der Liga zu etablieren. Aber man sieht dann, und die anderen schlafen halt auch nicht, dass es dann nicht immer nur mit Talent getan ist. Die gibt es da, die Strukturen sind super, aber am Ende ist es dann trotzdem auch wieder das liebe Geld, das muss dann auch wieder sein. Professionelle Strukturen müssen geschaffen werden. Und wie schnell das gehen kann, haben wir auch gesehen. Da warst du jetzt in der Phase zwar in Köln, aber 2018 ist dann nach so einem Abstieg, kann so ein Verein plötzlich in eine richtig finanzielle Schieflage geraten. Aber man hat auch da gesehen, was so ein Verein für diese Region einfach bedeutet. Das gab es dann diese Crowdfunding-Aktion, Rette uns, wer kann, oder so ähnlich, glaube ich, so hieß es, glaube ich, ne? Da sieht man ja, einfach, genau, wie die Menschen einfach auch für so einen Verein dann leben. Und deswegen denke ich mir immer, ja, auf der einen Seite bin ich ein Fußballromantiker und finde es dann schade, wenn vielleicht so ein Frauenfußballverein wegbricht. Aber das Entscheidende, glaube ich, hast du gesagt, jungen Mädchen den Traum zu erfüllen. Und ob dann da jetzt das Logo, klar, ob da jetzt FFSUSV Jena steht oder Carl Zeiss Jena, okay, aber Hauptsache, sie können ihren Traum verwirklichen. Und das muss ja an erster Stelle stehen.
Ja, so definitiv. Und da geht es, ja, wie gesagt, manchmal nicht ganz um das Logo, sondern es ist einfach, dass man für den Standort Jena brennt. Und gerade, weil du es angesprochen hast mit der Crowdfunding-Aktion, das war auch eine super Aktion auch von Fans, von so vielen aus der Stadt hier. Auch die Stadt selber hat unterstützt. Und da sieht man, wie das einfach hier auch angenommen wird und ein Bestandteil ist vom Sportleben in Jena. Tatsächlich war diese Lage damals auch der Grund, warum ich wieder mit Fußball angefangen habe. Weil ich hatte ja dann mal ein halbes Jahr nicht gespielt. Und ich bin da in der Halbserie wieder zurückgekommen nach Jena, weil der damalige Trainer Steffen Beck, hatten uns ab und zu mal auf dem Kaffee getroffen und ging so, ja, Juli, willst du nicht mal wieder? Und ja, ich wusste um die Situation, Jena lag mir am Herzen, und habe gesagt, okay, warum nicht? Nochmal ein Jahr, zweite Liga, wir schaffen das zusammen. Oder ein halbes Jahr war das ja damals nur. Und ja, wie man da auch empfangen wurde einfach, dass man wieder zurückgekommen ist und sagt, okay, mir geht's nicht so ums Geld, ich will einfach nur hier, dass wir einfach das schaffen und dieser Verein lebt. Und ja, das war damals ja auch sehr emotional für uns alle, das einfach dann zu schaffen. Weil im Endeffekt war das ja so ein Alles oder Nichts. Entweder wir steigen auf, oder diesen Verein gibt's nicht mehr. Und ja, dann dieser Aufstieg in Kombination mit dieser super tollen Aktion war ja im Endeffekt dann das nur, was ja das erhalten hat. Wer weiß, wo Jena jetzt sonst wäre, ne? Will man eigentlich gar nicht wissen, aber das war ja so eine Herzensangelegenheit. Und das dann halt, wie gesagt, auch, da geht's wirklich nicht um Geld, da geht's einfach, dass man zusammen für diesen Traum quasi Frauenfußball hier, kämpft und Projekte macht und das ist Wahnsinn, was damals passiert ist, und es ist schön, einfach ein Teil davon auch gewesen zu sein. Ja.
Noch bist du ja auch immer ein Teil davon, wirst du auf jeden Fall dieses Jahr auch noch bleiben. Auch wenn das gerade sehr viel Spaß macht, ich würde sagen, wir biegen so langsam auf die Schlussrunde ein. Wir haben noch eine zweite kleine Fragerunde für dich vorbereitet, die diesmal ich mache. Ich habe 7 Fragen, worum es da, wobei es darum geht, möglichst schnell, möglichst unüberlegt, einfach zu antworten.
Okay.
Erste Frage: Wie gerne redest du über Fußball?
Nicht ganz so gern.
Wie sehr haben andere das Bedürfnis, mit dir über Fußball zu reden?
Relativ häufig, ja. Viele Anfragen oft.
Wie sehr glauben andere, mit dir über Fußball reden zu müssen?
Ich treffe oft mal gern auch ein paar Menschen in der Stadt in Jena und da geht's immer über Fußball. Auch ganz cool, aber ja.
Wie oft denken Sie, dass Sie es besser wissen als du?
Ich denke, das ist ein ganz guter Austausch. Also Mittel.
Mit wem würdest du gerne mal über Fußball reden?
Mit unserer Bundestrainerin. Die war ja bei uns mal hier kurz kurzzeitig Trainerin und ja, war ein halbes Jahr, glaube ich, war super toll, sehr fachkundig und ich glaube, nach der ganzen Zeit würde ich gerne mal wieder mit ihr quatschen. Ja, vielleicht ergibt es ja diese Saison mal bei dem Spiel. Ja.
Worüber redest du sonst gern?
Über Kunst, über Bücher, über Musik, über Ideen, über Träume, über Reisen.
Und worüber redest du gar nicht gern?
Politik wahrscheinlich gerade.
Das kann ich verstehen. Ja. Wir würden auf jeden Fall jederzeit gerne wieder mit dir reden.
Dankeschön, das liebe ich auch gerne mit euch. Ja.
Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Julia.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte und ein paar Sachen von mir, von Jena preisgeben durfte. Und ja, bin gespannt auf die Folge und auch, wie es bei euch jetzt weitergeht dieses Jahr.
Vielen lieben Dank auch von meiner Seite. War wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe auch zwischendurch das Gefühl gehabt, ich hätte fast mehr Lust gehabt, mal nicht über Fußball zu sprechen. Wirklich, das ist sehr schön. Aber am Ende habe ich gesagt, okay, komm, die ja, meisten hören uns ja dann doch, weil sie interessiert sind am Frauenfußball. Ja. Aber das ist wirklich, fast, es freut uns immer, mit Menschen zu sprechen, die auch dann über den Tellerrand mal hinaus blicken. Und ich freue mich jetzt schon auf das Bruce Springsteen-Konzert.
Oh ja, definitiv. Also das steht.
Das steht.
Und ja, schön, dass wir ja über Fußball, aber auch vor allem über andere Themen reden konnten. Und ja, wie ich gerade auch schon bei uns im Schnellquiz gesagt habe, ja, man hat so viel Fußball im Leben, dass es mal schön, wirklich auch andere Themen mehr Gewicht zu geben. Ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. An alle anderen da draußen noch kleiner Hinweis, folgt uns gerne bei Spotify, folgt uns auch bei Instagram, dann verpasst ihr keine Informationen mehr. Folgt auch gerne Julia Arnold bei Instagram, da kann man nicht nur Fußball, sondern auch Kunst sehen. Und dann hören wir uns spätestens in 2 Wochen wieder. Macht's gut.